ARD. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 8. Folge. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Während der oder nach der Corona-Zeit gab es ein großes Aufheulen aller, des Deutschen Ethikrates, fast jeder politischer Partei. Es darf nicht wieder passieren, dass Kinder- und Jugendpolitische Themen wie während Corona vergessen werden. Das waren große Krokodilstränen.
Natürlich war es ja nicht gleich verteilt in der Bevölkerung. Wir haben ärmere Menschen, Menschen, die eng zusammenleben mussten oder die Jobs hatten, wo es nicht leicht war, sich auseinander zu dividieren. Die waren besonders betroffen.
Es kam ja während der Pandemie sehr darauf an, wie viele Ressourcen man selbst hatte, also ob man zu Hause Platz hat oder nicht. Wir haben auch kein Haus, unsere Kinder haben auch nicht alle eigene Zimmer, aber immerhin einer. Also so ein bisschen Isolation war schon möglich, als der erste sich dann angesteckt hatte. Aber viele Familien wohnen ja noch viel beengter. Und wenn die Eltern dann noch die ganze Zeit weiterarbeiten mussten, vielleicht im Pflegeheim, dann war nicht nur zu Hause die Belastung extrem, die soziale Belastung. Dann hat sich natürlich auch eher die ganze Familie angesteckt. Und zwar schon in den ersten beiden Wellen.
Ja, wir sind auch wirklich privilegiert. Wir konnten zum Beispiel alle im Homeoffice arbeiten. Aber bei Freunden von uns, die steckten beide in systemrelevanten Jobs. Die Kinder waren in der Pubertät. Die Schule fiel aus. Die Großeltern fielen dann natürlich auch aus als Betreuer, um sich eben nicht anzustecken. Und die Kinder waren wirklich über Wochen mehr oder weniger komplett auf sich alleine gestellt. Und das in dieser Pubertätsphase. Oh ja. Also für diese Familie ist es wirklich so, dass beide Kinder daran sich noch abarbeiten und dass die gesamte Familie bis heute daran zu knapsen hat.
Erneut ist eine der großen Fleischfabriken in Deutschland zum Corona-Hotspot geworden. Mehr als 650 Mitarbeiter der Firma Tönjes im nordrhein-westfälischen Reda-Wiedenbrück wurden seit Anfang der Woche positiv auf das Virus getestet. Als Konsequenz haben die Behörden alle auf dem Werksgelände Beschäftigten unter Quarantäne gestellt. Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen.
Mit dem ersten Lockdown Mitte März 2020 empfiehlt die Bundesregierung, möglichst viele Menschen ins Homeoffice zu schicken. Freiwillig. Ausnahme sind das verarbeitende Gewerbe, Fabriken und industrielle Fertigung. Dort sollen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Aber nicht alle halten sich daran.
Zahlreiche Menschen, vor allem im Niedriglohnbereich, verlieren ihre Jobs. Rund 6 Millionen werden in Kurzarbeit geschickt. Betroffen sind vor allem Menschen, die in der Gastronomie und in Hotels arbeiten, im Dienstleistungsbereich, wie zum Beispiel Friseure, in der Kultur und im Tourismus.
Im Homeoffice sind im ersten Jahr der Pandemie rund 21% aller Beschäftigten. Vor der Pandemie, also 2019, waren es 12,8%. Studien zeigen, dass diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, sich 4 bis 8 Mal seltener mit Corona infizieren als die, die in Präsenz arbeiten müssen.
Nach Infektionsausbrüchen werden im Juni 2020 in Göttingen mehrere Schulen und Kitas geschlossen. In 2 Hochhauskomplexen hatten sich ein paar hundert Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gebäude werden abgeriegelt und Massentests angeordnet. Laut Stadtverwaltung geben mehrere Familien an, sie hätten miteinander gefeiert und die Hygiene- und Abstandsregeln nicht beachtet.
Im Sommer gibt es auch auf Mallorca einen größeren Ausbruch. Ursache sind illegale Partys in mehreren Restaurants und Clubs auf der Feiermeile Ballermann. Ohne Masken, ohne Abstand. Viele dieser Einrichtungen müssen schließen.
Ebenfalls im Sommer infizieren sich auf einem Bauernhof in Bayern über 100 Menschen, die als Erntehelfer dort gearbeitet haben. Ohne Hygiene, ohne Abstandsregeln, untergebracht in engen Behausungen. Auch dieser Hof wird geschlossen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts 5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Wir fragen mit wissenschaftsjournalistischem Blick. Was hat sich verändert in der Wahrnehmung von öffentlicher Gesundheit? Was könnte anders laufen im Fall einer neuen Pandemie? Und was müsste anders laufen? Ich bin Corinna Hennig. Gemeinsam mit mir durch diesen Podcast führt meine Kollegin Daniela Remus.
Über die Spätfolgen bei manchen Schülerinnen und Schülern haben wir ja schon in Folge 5 gesprochen. Mhm. Heute wollen wir den Blick weiten auf die gesamte Gesellschaft und wollen fragen, wen hat die Pandemie besonders hart getroffen? Wer konnte sich schützen?
Also zum einen, waren wir vor Corona alle gleich oder haben Ansteckungen und schwere Verläufe in manchen gesellschaftlichen Gruppen härter zugeschlagen als in anderen? Und wie war es mit den Maßnahmen? Es gibt ja dieses hässliche Wort Kollateralschäden. Das klingt wenig empathisch und mehr nach Sachschäden als nach menschlichem Leid. Trotzdem trifft es so ein bisschen das, worum es hier heute auch gehen soll. Also Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen und Folgeschäden durch die Corona-Pandemie.
Ja, und wir fragen auch, wie könnten bei einer nächsten Pandemie die Lasten vielleicht gerechter verteilt werden?
Mhm. Fangen wir an mit der sozialen Verteilung. Bekannt ist in der Gesundheitsforschung schon ganz lange, dass Menschen in ärmeren Haushalten mit niedrigerem Bildungsstatus weniger gesund sind als Menschen, denen es finanziell besser geht und die gebildeter sind. Das hat ganz verschiedene Gründe. Geringere Gesundheitskompetenz, ungesünderer Lebensstil durch weniger Geld, Umweltfaktoren, aber auch schlechtere gesundheitliche Versorgung. Tatsächlich auch in Deutschland, weil es in manchen Gegenden und manchen Stadtteilen weniger Arztpraxen gibt und die, die dann noch da sind, überlastet sind. Und sozioökonomisch benachteiligte Menschen infizieren sich auch häufiger.
Genau, und das hat sich auch während der Corona-Pandemie gezeigt, sagt Hajo Zeb. Den habt ihr ja auch schon in früheren Folgen gehört. Er ist Epidemiologe am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen.
Das ist natürlich ein sozialer Indikator. Und genauso haben wir dann auch ja Ausbrüche gesehen in bestimmten Betrieben und Berufsgruppen. Und andererseits konnte man es eben auch aufzeigen, wirklich, dass Regionen mit einem niedrigen, sagen wir mal, einer sozialen Kapazität in Hinsicht auf die Wohnsituation in der Region, vielleicht auf die Mischung der Menschen, die dort wohnen. Wir haben auch höhere Ausbruchszahlen in Einrichtungen der Flüchtlingsaufnahme gesehen. Also man konnte überall erkennen, dass eben soziale Faktoren dann doch eine erhebliche Rolle spielten.
Die erste Studie, die den sozialen Aspekt der Pandemie deutlich im Fokus hatte, erschien im Januar 2021. Die kam aus Düsseldorf. Nico Dragano, der ist Medizinsoziologe von der Universität Düsseldorf, und seine Kollegen hatten dafür die Daten von knapp 1,3 Millionen Versicherten der AOK Rheinland und Hamburg analysiert. Ich habe damals während der Pandemie mit ihm darüber gesprochen, in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Und ein bisschen was aus diesem Interview können wir uns hier nochmal anhören, denn die Erkenntnisse von damals gelten weiterhin. Tatsächlich war die Infektionsrate in der Bevölkerung dort höher, wo Menschen beengter wohnen, sich also weniger isolieren können und wo sie zum Beispiel eben nicht ins Homeoffice gehen konnten, sondern im Supermarkt gearbeitet haben, in der Fabrik, im Krankenhaus, also in den sozioökonomisch schwächeren Stadtteilen.
Also um sich zu infizieren, müssen sie halt exponiert sein. Das heißt, sie müssen sich in einen Kontext begeben, wo sie sich anstecken können, also in die Nähe anderer Menschen. Mhm. Und das ist natürlich eine hochgradig soziale Logik, weil wo treffen wir andere Menschen in sozialen Kontexten? Ne? Wenn wir zur Schule gehen, wenn wir zur Uni gehen, wenn wir zur Ausbildungsstätte gehen oder arbeiten. Und diese Lebens- und Arbeitsbedingungen unterscheiden sich halt eben signifikant zwischen den sozialen Gruppen. Das ist der Grundmechanismus.
Also wer zum Beispiel in einer Fleischfabrik arbeitet oder im Versandzentrum, im Onlinehandel, also womöglich im Niedriglohnsektor, der hat statistisch gesehen außerdem auch noch ein größeres Risiko, schwer zu erkranken, als zum Beispiel ein Gutverdiener. Also da kommen zwei Dinge zusammen.
Ich finde das einen wichtigen Punkt. Wir haben während der Pandemie ja vor allem von vulnerablen Gruppen gesprochen, wenn es um ältere Menschen ging und Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Das mit den Vorerkrankungen trifft aber eben auch besonders häufig auf Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status zu, auch wenn sie jünger sind. Nämlich aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben. Schlechterer allgemeiner Gesundheitszustand, ungesündere Lebensumstände. Und jetzt kommen wir zu der erwähnten Studie von Nico Dragano mit den Krankenkassendaten.
Das war eine der ersten Sachen, die wir uns überhaupt angeguckt haben, wo wir uns die Covid-19-Diagnose aus dem Krankenhaus angeguckt haben und geschaut haben, was sind das für Leute? Und da konnte man ziemlich klar sehen, dass der Anteil derjenigen, die langzeitarbeitslos waren, dort doppelt so hoch war, wie man das hätte erwarten können, wenn alle gleich wären vor diesem Risiko. Und diese Art von Studien gibt es mittlerweile aus vielen Ländern und mit verschiedenen Studiendesigns. Und das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe. Je schwerer der Verlauf, desto häufiger sehen wir dort Menschen, die auch sozial benachteiligt sind.
Ja, auch das RKI, also das Robert-Koch-Institut, hat Daten dazu erhoben, und zwar anhand der zweiten Covid-Welle. Und demnach lag das Risiko, an Covid zu sterben, für Menschen mit niedrigem Bildungsstand um rund 50% höher als für diejenigen, die mehr Ressourcen hatten, die besser aufgestellt waren. Und dieser Trend hat sich dann in den beiden folgenden Covid-Wellen, also 3 und 4, sogar noch verstärkt.
Interessant daran ist, diese Erkenntnis ist noch nicht mal neu.
Ja.
Man hätte es also gleich zu Anfang der Pandemie eigentlich besser wissen können.
Es gibt solche Studien ja auch schon früher, also zur Influenza beispielsweise, also zur Grippe oder auch zu anderen Epidemien, zur SARS-Epidemie 2003. Also es gibt so ein paar generelle Modelle. Das ist ja das Grundproblem, das Grundrauschen ist ja, dass es diesen Menschen ohnehin gesundheitlich schlechter geht. Und zwar bei nahezu jedem Gesundheitsmaß, das wir betrachten. Fast jede Krankheit, die in diesem Land und in vielen anderen Ländern auftritt, ist irgendwie sozial ungleich verteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schon vorbelastet ist, beispielsweise eine chronische Krankheit hat, oder dass er chronischen Stress hat, das ist etwas, was sich negativ aufs Immunsystem auswirkt, entscheidet ja darüber, ob sie sich dann selber auch infizieren oder ob Immunsystem das relativ schnell klar bekommt und es vielleicht gar nicht zu einer umfassenden Infektion kommt.
Übrigens haben Nico Dragano und seine Kolleginnen eine solche Auswertung der Krankenkassendaten später auch für Kinder gemacht. Und das Bild ist ganz ähnlich. Sie haben die Daten von fast 700.000 Kindern angeguckt und festgestellt, dass Minderjährige, deren Eltern langzeitarbeitslos waren oder im Niedriglohnsektor arbeiteten, ein höheres Risiko hatten, mit Covid ins Krankenhaus zu müssen. Also nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder. Wenn man ganz allgemein nach Wohngegend geguckt hat, dann hatten die Kinder in Gegenden mit eher niedrigem Einkommen ein 3-mal so hohes Risiko für eine Krankenhauseinweisung wie Kinder aus besser gestellten Gegenden. Da ist der Zusammenhang in den Zahlen am deutlichsten. Ich hatte jetzt nach der Pandemie auch nochmal mit Nico Dragano Kontakt und er sagt, an den Grundbefunden von damals hat sich im Prinzip nichts mehr geändert nach der Pandemie.
Und diese enorme soziale Schieflage ist nicht nur ein Phänomen des ersten Corona-Jahres, sondern es zieht sich tatsächlich durch die ganze Pandemie hindurch. Und das zeigen die eben erwähnten Daten des RKI und das zeigt auch das sozioökonomische Panel. Das ist eine Langzeitstudie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dort werden seit 1984 die Daten von rund 30.000 Menschen erhoben. Und diese 30.000 Menschen leben in knapp 22.000 Haushalten. Die werden jedes Jahr dazu befragt, wie sich gesellschaftliche Veränderungen und Krisen, wie die sich auf ihre Lebensverhältnisse niederschlagen. Die Sozialwissenschaftlerin Sabine Zinn leitet diese Studie seit 2022 kommissarisch. Und auch mit ihr habe ich mich für diesen Podcast verabredet. Und sie konnte den Befund von Nico Dragano nicht nur bestätigen, sondern auch zeigen, dass sich daran im Lauf der Pandemie wirklich wenig geändert hat.
Und dann haben wir auch noch mit dem RKI zusammen im Herbst 2020 und dann auch im folgenden Jahr drauf sogenannte serologische Tests gemacht. Das heißt, wir haben den Haushalten PCR-Tests und Antikörpertest-Tools zur Verfügung gestellt, damit sie bemessen können, ob sie Antikörper haben. Und da haben wir eben auch gesehen, dass Menschen mit niedrigem Bildungsniveau ein beinahe doppelt so hohes Infektionsrisiko haben wie Personen hoher Bildung. Und außerdem haben wir gesehen, dass Personen mit höherem Bildungsniveau selten eine unentdeckte Infektion aufgewiesen haben.
Ja, und das heißt, es geht eben nicht allein um finanzielle Ressourcen, sondern eben auch um Bildungszugang und womöglich um den Zugang zu Tests, um auch Infektionen ohne Symptome zu bemerken und damit auch andere dann eben wieder vor Ansteckung schützen zu können.
Wir halten also als Learning fest, prekäre Arbeitsverhältnisse, wenig Geld und auch wenig Bildung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem pandemischen Erreger zu infizieren, zum Beispiel bei Covid einen schweren Krankheitsverlauf zu haben oder sogar daran zu versterben. Und das ist keine deutsche Besonderheit. Diese strukturellen Benachteiligungen von ärmeren Menschen haben auch in anderen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich zu einer höheren Krankheitslast und Sterberate bei sozial Benachteiligten geführt. Diese soziale Ungleichheit ist aber natürlich ein Dauerthema in Europa, das politisch bisher noch nirgendwo wirklich erfolgreich angegangen wurde.
Ja, das ist wirklich hochkomplex und auch die Forschenden, mit denen wir über die soziale Schieflage während der Pandemie gesprochen haben, die haben dafür natürlich kein Patentrezept in der Tasche. Aber es gibt durchaus regionale Beispiele, die etwas zum Positiven verändern konnten und vielleicht auch in der Zukunft könnten. Bundesweite Beachtung fand zum Beispiel das Engagement der Bremer Gesundheitsämter. Die haben nämlich relativ früh reagiert. Hajo Zeeb, der Epidemiologe aus Bremen, findet, da müssen wir ansetzen, um die soziale Ungleichheit in der nächsten Pandemie zumindest ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Denn in Bremen hat dieser Ansatz wirklich funktioniert. Die Infektionszahlen sind im Zusammenhang mit den Ansprachen in den ärmeren Quartieren zurückgegangen. Und später, als es möglich war, sich impfen zu lassen, nahm Bremen wirklich regelmäßig einen Spitzenplatz bei den Impfungen
ein. Da erinnere ich mich auch noch dran, an die hohe Impfquote.
Ja, und priorisiert geimpft wurden eben in Bremen nicht nur ältere und vorerkrankte Menschen, sondern eben auch diejenigen, die aufgrund ihrer Lebensumstände und ihrer Arbeit als besonders gefährdet galten.
Wir werden jetzt nicht die Sozialstruktur quasi wegen einer möglichen zukünftigen Pandemie komplett verändern können und die Wohnungslage. Aber natürlich kann man sehr viel an bestimmten Stellen ansetzen, die sich auch als wichtig erwiesen haben. Also das eine Thema war auf jeden Fall doch der Informationsfluss. Und da waren einfach die Länder und Kommunen besser aufgestellt, die früh quasi die Diversität ihrer Bevölkerung anständig berücksichtigt haben und sprachlich Sachen auseinandergenommen haben und eine gute Ansprache, eine gute Informationspolitik gemacht haben, mehrere Sprachen genutzt haben, auch Personen eingesetzt haben, die eben einfach kulturell kompetent waren und wirklich am besten auch dort lebten, wo die Infektion halt stattfand, ganz einfach. Und von dort ausgehend dann auch zu Informationen, Gesundheitsinformationen beigetragen haben.
Kulturell kompetente Personen, hat er jetzt eben gesagt.
Ja, genau. Und damit meint er die kommunalen Gesundheitsfachkräfte. Die hatte nämlich der Bremer Senat während der zweiten Corona-Welle kurzfristig installiert, als Reaktion darauf, dass eben das Infektionsgeschehen in den einzelnen Bremer Stadtteilen so deutlich ungleich verteilt war. Das waren Gesundheitsfachkräfte, also beispielsweise Sozialarbeiter, Krankenschwestern oder Pfleger. Und die wurden in die benachteiligten Viertel geschickt, um vor Ort die Menschen anzusprechen, um über die gesundheitlichen Risiken sie aufzuklären und so die sozialen Ungleichheiten während der Pandemie abzumildern.
Und das haben andere eben auch gezeigt, dass das ein guter Weg ist, das so zu machen und man eben eher überhaupt strukturell im Gesundheitswesen nachdenken muss, ein bisschen was ja zurückzuverlagern in die Kommunen, dass man vielleicht Fachpersonal dort hat, statt quasi auf zentrale Einrichtungen wie Krankenhäuser und ja einzelne Arztpraxen zu setzen. Man braucht also so ein breiteres Feld von auch Professionen, die helfen und die sind gut fürs Gesundheitssystem insgesamt, die sind aber auch gut, gerade wenn es dann um solche Krisensituationen wie eine Pandemie geht.
Ja, aber wir müssen gleich mal wieder Wasser in den Wein gießen. Das Projekt Kommunale Gesundheitsfachkräfte ist nämlich Ende des letzten Jahres, also zum 31. Dezember 2024, ausgelaufen. Kann sicherlich kurzfristig auch wieder hochgefahren werden, jetzt mit dieser Erfahrung. Aber präventiv betrachtet wäre es natürlich deutlich nachhaltiger, wenn diese Gesundheitsfachkräfte dauerhaft in den benachteiligten Quartieren vor Ort wären.
Ja, wahrscheinlich schon. Und dafür gibt es auch noch ein Beispiel, mit dem genau das erreicht werden sollte, dauerhaft in einem benachteiligten Stadtteil präsent zu sein und so die Gesundheitsversorgung dort zu verbessern. Das sind die sogenannten Gesundheitskioske. Hat jetzt nicht primär was mit der Pandemie zu tun, aber mit dem Hintergrund des Ganzen. In Hamburg wurde 2017 der erste Gesundheitskiosk im Stadtteil Billstedt eröffnet. Das ist ein Stadtteil, in dem sich Probleme ballen, weil dort viele Familien leben, die hilfebedürftig sind, die zum Beispiel Sprachprobleme haben wegen ihrer Migrationsgeschichte, aber auch sozioökonomisch schwächer aufgestellt sind. Der Gesundheitskiosk war gedacht als Möglichkeit für die Bewohner des Stadtteils, sich niedrigschwellig zu informieren über grundlegende Gesundheitsfragen, also Ernährung zum Beispiel, auch wenn man eine Vorerkrankung hat, wie Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Soziale und Sportangebote, die bei einer chronischen Grunderkrankung wie Adipositas, also schweres Übergewicht, helfen können. Aber auch kleinere medizinische Fragen wie Wundversorgung, Blutdruckmessung abklären zu lassen und so weiter. Und das eben auch in den Sprachen, die die Menschen sprechen, die in dem Stadtteil leben.
Und 2022 kam sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach Billstedt, um sich eben vor Ort über das Konzept zu informieren. Er zeigte sich begeistert und er wollte eine Gesetzesinitiative anstoßen, um bundesweit langfristig 1000 dieser Gesundheitskioske einzurichten. In der Zeit der Ampelregierung hat die FDP das Projekt blockiert, weil sie Doppelstrukturen befürchtete, also Angebote neben den Arztpraxen. Und ja, wie es jetzt weitergehen wird, das müssen wir mal abwarten.
Aber die Gesundheitsökonomin Eva Wild von der Universität Hamburg hat das Hamburger Projekt 3 Jahre lang wissenschaftlich begleitet. Ich habe anschließend mit ihr darüber gesprochen und sie kann die Sorge vor Doppelstrukturen nicht bestätigen. Denn die Gesundheitskioske sind als Ergänzung zu den Arztpraxen gedacht, sagt sie. Besonders eben in Gegenden, in denen die hausärztliche Versorgung nicht gerade optimal ist. Vor allem für Menschen mit nicht deutscher Muttersprache.
Also das ist etwas, was jetzt gerade im Gesundheitskiosk in Hamburg sehr zentral war, eben die Sprachprobleme, die unglaubliche Überlastung der Hausärztinnen und Ärzte, eben durch das hohe Patientenaufkommen, dadurch, dass es kein attraktiver Stadtteil ist, starke Abwanderungstendenz von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Aber in vielen dieser, sage ich mal, Beratungsanliegen der Patientinnen und Patienten liegt ja auch eben eine soziale Komponente, die gar nicht adäquat von den Medizinerinnen entsprechend adressiert werden kann.
Also zum Beispiel, in den Gesundheitskiosken ist viel mehr Zeit, um zu Ernährung, Sport und Wohnsituation zu beraten. Und tatsächlich geht es in rund 40% der evaluierten Fälle um Übergewicht und oft auch um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sagt Eva Wild. Wirtschaftlich, meint sie, kann man den Erfolg nicht sofort sehen. Also erstmal steigen die Kosten für die Krankenkassen, das stimmt. Aber sie geht davon aus, dass man Effekte nach ungefähr 5 Jahren zum Beispiel dann tatsächlich doch merkt. Allerdings frühestens. Das sieht man in Daten aus anderen Ländern, die ähnliche Projekte haben, zum Beispiel in Finnland. Das muss also einfach noch weiter ausgewertet werden.
Mhm.
Aber egal, wie man das Konzept der Gesundheitskioske bewertet, der Medizinsoziologe Nico Dragano sagt jedenfalls, es sollte was passieren grundsätzlich. Und das ist dann auch für Pandemien und Epidemien relevant.
Ich denke, das Thema, dass Gesundheitschancen von Geburt an sozial ungleich sind, das sollte eine Gesellschaft eigentlich umtreiben. Und hier was zu erreichen, kann schwierig sein, weil sie berühren natürlich ganz viele Dinge. Bildungspolitik, Verteilungsgerechtigkeit, Steuerpolitik. Das sind wirklich dicke Bretter. Aber man sollte vielleicht die Pandemie mal hernehmen, sich die Frage stellen, ob es nicht mal Zeit wäre, dieses dicke Brett anzugehen. Ob das passiert, da wäre ich ehrlich gesagt aus den Erfahrungen der Vergangenheit eher skeptisch.
Naja, und dazu passt leider, dass auch die Hamburger Gesundheitskioske bedroht sind. Mehrere Krankenkassen haben sich schon jetzt aus der Finanzierung zurückgezogen.
Simples Learning und doch so komplex. Wenn in Gesundheitsprävention bei gesellschaftlich benachteiligten Gruppen investiert wird, dann zahlt sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Infektionsschutz aus.
Mhm.
Und da geht es auch um grundlegende Strukturprobleme. Tatsächlich gibt zwar kein Land in Europa im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mehr Geld für die Gesundheitsversorgung aus als Deutschland. Aber Daten der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa, zeigen zum Beispiel, dass die Deutschen bei der Lebenserwartung unter dem EU-Schnitt liegen. Nicht nur in den skandinavischen Ländern werden die Menschen älter, auch unter anderem in Spanien, Italien und Slowenien ist das so.
Jetzt müssen wir aber auch noch über ein Thema sprechen, das für viele Menschen vermutlich nach wie vor das Wichtigste ist, wenn es um die Folgen der Corona-Pandemie geht.
Zumindest in medizinischer Hinsicht.
Mhm. Und zwar Long-Covid bzw. Post-Covid. Also Krankheitssymptome, die auch 3 Monate nach einer akuten Infektion noch bestehen. Und man kann immer noch nicht genau sagen, wie viele Menschen davon tatsächlich insgesamt betroffen sind bzw. waren. Das liegt auch daran, dass das Krankheitsbild sehr breit ist und dass die Datenerhebung in vielen Studien eben nicht ganz sauber ist.
Das stimmt. Es gibt auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts eine ganz gute Übersicht zur Studienlage, auch dazu, wie welche Studien tatsächlich gemacht sind. Denn es ist wirklich nicht so übersichtlich. Es gibt ja zum Beispiel auch Datenbanken für medizinische Fachliteratur. PubMed ist eine davon im Internet. Wenn man da aber Long-Covid eingibt oder Post-Covid, dann kommt man tatsächlich auf rund 40.000 Einträge. Wir wollen uns für diesen Podcast auf die schweren Long-Covid-Formen fokussieren. Das heißt, dann sprechen wir von einer MECFS. Das ist eine schwere multisystemische Erkrankung. Ich sage den Begriff mal zur Gänze. Die myalgische Enzephalomyelitis, also eine Entzündung des Gehirns und Rückenmarks mit Muskelbeteiligung übersetzt, beziehungsweise das chronische Fatigue-Syndrom, also extreme Erschöpfung. Mhm. Und die entscheidende Frage für uns ist, wie können Patienten mit solchen Langzeitfolgen besser versorgt werden oder vielleicht sogar geheilt? Und inwiefern muss man MECFS auch nach anderen Erregern auf dem Zettel haben, also im Falle einer nächsten Pandemie?
Ja, auf jeden Fall ist dieses Krankheitsbild MECFS, das bei den schweren Long-Covid-Formen auftreten kann, nichts Neues für die Wissenschaft. Nur wurde das eben bis zur Pandemie in der Öffentlichkeit wenig beachtet. Mhm. MECFS wird auch als chronisches Erschöpfungssyndrom bezeichnet, hast du gerade ja schon kurz angesprochen, und ist eine Multisystemerkrankung. Also die Betroffenen sind unterschiedlich stark geschwächt. Manche haben Schmerzen, sie leiden an Reizempfindlichkeit und können kaum noch alleine laufen. Und in den schlimmsten Ausprägungen von MECFS sind die Kranken wirklich auf ständige Hilfe im Alltag angewiesen, weil schon einfache Dinge wie das Trinken aus einer Tasse zum Beispiel kaum noch aus eigener Kraft möglich sind und sich die Symptome bei geringster Belastung extrem verschlimmern.
Genau. Es gibt zu MECFS einen Bericht des IQWiG, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Der ist von Mitte 2023. Das IQWiG ist ein fachlich unabhängiges Institut, das nach evidenzbasierten Kriterien arbeitet. Und es ist relevant für den gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen. Und in diesem Bericht wird geschätzt, dass es schon vor der Pandemie 140.000 bis 310.000 Menschen in Deutschland gab, die von MECFS betroffen waren.
Und wir wissen, dass Covid-MECFS auch häufig auslöst, dass es also Teil dieses Spektrums Long-Covid ist. Und wir gehen deswegen davon aus, dass die Zahlen deutlich zugenommen haben.
Das ist die Berliner Ärztin und Wissenschaftlerin Carmen Scheibenbogen. Mhm. Ihr habt sie in Folge 6 und 7 schon mal gehört. Sie ist diejenige, bei der ganz viele Fäden in der Long-Covid-Forschung und Versorgung in Deutschland zusammenlaufen. Sie forscht schon lange an MECFS und auch sie kann nur solche geschätzten Zahlen nennen. Sie war an diesem IQWiG-Bericht auch beteiligt. Aber natürlich ist sie durch ihre Expertise auch wichtig für uns, um die Forschungsliteratur ein bisschen sinnvoll zu sortieren. Und deshalb habe ich sie in ihrem Büro an der Charité besucht in Berlin. Das Büro ist nicht direkt in der Immundefektambulanz, die sie leitet, sondern am Rande des Charité-Geländes. Carmen Scheibenbogen kommt im Gespräch sehr schnell auf den Punkt. Das merkt man, sie musste während der Pandemie und danach auch zig Interviews geben. Sie beruft sich auf eine Übersichtsstudie von Sihad Al-Ali, das ist ein Epidemiologe aus Seattle, der zu dem Schluss kommt, 5% der Weltbevölkerung leiden an Long-Covid. Jetzt muss man da aber natürlich dazu sagen, Long-Covid eben sehr, sehr breiter Begriff. Da fallen ganz verschiedene Krankheitssymptome drunter, auch anhaltende Atemwegsbeschwerden zum Beispiel, die aber nicht so massiv einschränken wie das ganz schwere MECFS. Und deshalb schränkt sie das auch ein kleines bisschen ein.
Das ist natürlich jetzt ein sehr weiter Begriff. Es gibt auch unterschiedliche Definitionen von Long-Covid. Aber selbst wenn es nur 1 oder 2% sind, wäre es also eine enorm hohe Zahl.
Das ist also die Zahl weltweit. In Europa, sagt Carmen Scheibenbogen, sind die Zahlen im Vergleich mit Deutschland ganz ähnlich. Aber einige Studien deuten darauf hin, dass in afrikanischen Ländern Long- oder Post-Covid sehr viel häufiger auftritt. Das hat mich erstmal überrascht, denn wir haben in der Pandemie ja gelernt, dass zumindest schwere Covid-Verläufe ja vermehrt bei älteren Menschen auftreten. Und das war auch eine Erklärung dafür, warum Afrika am Anfang der Pandemie teilweise ganz andere Zahlen hatte, denn die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent ist deutlich jünger. Aber die Erklärung für dieses Long-Covid-Übergewicht hat mir dann eingeleuchtet.
Weil dort gab es ja auch kaum Impfung und dort gibt es ein schlechtes Gesundheitssystem. Das heißt, wenn man erkrankt, hat man ein höheres Risiko, dass man schwer erkrankt. Viele Menschen sind ja auch, sagen wir mal, durch Unterernährung, durch schlechte gesundheitliche Versorgung auch in einem höheren Risiko, einen schweren Verlauf zu haben.
Aber durch die Impfung nimmt das Risiko ab, an Long-Covid zu erkranken. Mhm. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, wie wichtig globale Impfgerechtigkeit ist.
Genau, gerade beim Beispiel Afrika. Ja. Das Risiko ist auch mit der Omikron-Variante des Virus geringer geworden. Die gilt ja als milder, auch für den normalen Krankheitsverlauf, den akuten. Aber den größeren Einfluss mit Blick auf Long-Covid hat wohl die Impfung, meint Carmen Scheibenbogen.
Also man hat gesehen, dass wenn man eine Grundimmunisierung hat, also 3 Impfungen, dann halbiert sich das Risiko, in etwa Long-Covid zu entwickeln. Was man allerdings jetzt auch gesehen hat, und da gibt es inzwischen auch mehrere Studien, die zeigen, dass wenn man einmal Covid hatte und wieder genesen ist, dann heißt das nicht, dass man nie mehr Long-Covid bekommen kann, sondern ganz im Gegenteil, das Risiko steigt von Infektion zu Infektion, auch wenn man 3-mal geimpft ist und sich mit Omikron infiziert.
Also vielleicht nochmal, wenn man vollständig geimpft ist, dann kann man das Risiko deutlich begrenzen, an Long-Covid zu erkranken. Aber statistisch gesehen steigt es dann trotzdem auf niedrigem Niveau weiter, wenn man sich weiter immer wieder infiziert, also von Infektion zu Infektion. Das heißt, auch wenn unsere Immunität gegen das Virus normalerweise immer besser wird, hilft das gegen das Long-Covid-Risiko nicht in gleichem Maße. Carmen Scheibenbogen beruft sich für diese jüngsten Erkenntnisse auf eine noch nicht begutachtete Studie, die sie aber für valide hält. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes.
Die große Frage ist nun, wie steht es denn mit anderen Viren? Also womit müssen wir rechnen, wenn es eine neue Pandemie geben sollte? Müssen wir damit rechnen, dass es dann ähnliche Folgen nach anderen Virusinfektionen geben kann?
Also, die Immundefektambulanz an der Berliner Charité befasst sich mit dem Thema postinfektiöse Erkrankungen wie ME/CFS ja schon länger, also solche schweren Fatigue-Symptome nach einer akuten Erkrankung. Das ist eben auch der Grund dafür, warum wir so viel ME/CFS schon vor der Pandemie in der Bevölkerung gesehen haben. Und mit Blick auf andere Viren im Konkreten sagt Carmen Scheibenbogen Folgendes.
Man sieht also, dass das Risiko nach anderen Infektionen ähnlich hoch ist wie nach Covid. Das heißt, nach Covid ist das Risiko gar nicht mal unbedingt höher für solche postinfektiösen Verläufe, sondern es ist einfach nur die Breite an Infektionen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die das Phänomen Long-Covid dann so häufig gemacht hat.
Das Robert-Koch-Institut geht allerdings bisher davon aus, dass das Phänomen zumindest nach Influenza zum Beispiel nicht so häufig auftritt.
Ja, diese Fachmeinung haben tatsächlich auch viele. Das Problem ist aber natürlich auch, es gibt da eine hohe Dunkelziffer. Mhm. Denn es gibt zwar ganz gute Daten dazu, wie viele Menschen in jeder Saison so ungefähr Influenza haben, weil ausgewählte Arztpraxen das ans Robert-Koch-Institut melden. Das nennt man Sentinel-Meldungen, also so Anzeigewächterfunktion von einzelnen Erkrankungszahlen. Die werden dann hochgerechnet. Aber der Zusammenhang zu ME/CFS wird eben nicht erfasst. Da müsste man ja im Nachhinein bei den ME/CFS-Betroffenen gucken. Da reicht eine statistische Rechnung nicht aus. Und bei vielen Infizierten wird ja normalerweise gar kein konkreter Virusnachweis gemacht. Das heißt, man weiß oft gar nicht, bei dem individuellen Patienten ist es Grippe, RSV oder was anderes.
Bei jungen Erwachsenen ist Epstein-Barr-Virus ein häufiger Auslöser, weil das ist das typische Alter, wo man, wenn man EBV noch nicht als Kind bekommen hat, man dann EBV bekommt, meistens von seinem ersten Partner. Und in dem Alter kann EBV auch oft relativ schwer verlaufen. Und da ist das Risiko dann etwa 5-10%, dass das übergeht in ME/CFS.
EBV, also das Epstein-Barr-Virus, das kennen viele vielleicht nicht. Das ist das Virus, was das pfeifersche Drüsenfieber auslösen kann.
Mhm. Und dieser Zusammenhang zum Epstein-Barr-Virus, der ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger bekannt. Carmen Scheibenbogen sagt aber auch, es gibt mittlerweile schon bessere Daten zu postviralen Erkrankungen.
Da gibt es auch 2 Studien aus England, ist zumindest die eine, die uns zeigt, dass jetzt im Jahr 24 das Risiko PICE, nenne ich es jetzt mal, also postakut infektiöse Syndrome, das ist der Überbegriff, unter den auch Long-Covid fällt, aber eben auch nach anderen Infektionen ausgelöste postinfektiöse Erkrankung, dass das Risiko also genauso hoch ist, wenn man nach einer anderen Infektion anschaut, was bleibt zurück. Es gibt auch Menschen, die erkranken nach einer bakteriellen Infektion. Es muss also noch nicht mal immer ein Virus sein.
Es gibt tatsächlich für Long-Covid eine relativ klare Risikogruppe. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Man weiß mittlerweile, besonders gefährdet sind Frauen zwischen 30 und 40 Jahren. Menschen, die ein aktiveres Immunsystem haben, mit Asthma, manchmal auch Übergewicht oder einer Autoimmunerkrankung. Und Carmen Scheibenbogen geht davon aus, dass diese Risikogruppe ganz ähnlich ist für Langzeitfolgen von anderen Viren.
Also ich glaube, der gemeinsame Nenner ist, dass es eine etwas schwerer und länger verlaufende Infektion ist. Es ist also gar nicht so sehr das spezielle Virus, sondern einfach die schwerere Infektion, die dann das Immunsystem stark aktiviert, die wahrscheinlich das Risiko für Long-Covid oder Long-Flu oder wie immer man es bezeichnet, mit sich bringt.
Ich habe nochmal nachgefragt, weil der Begriff schwerer verlaufende Infektion ja Interpretationsspielraum zulässt. Sie meint damit nicht unbedingt, dass man ins Krankenhaus muss und kaum noch Luft kriegt. Das wäre nämlich die offizielle Definition, die medizinische für schwer verlaufende Infektion, sondern tatsächlich auch schon das, was wir im Alltagssprachgebrauch auch damit meinen würden. Also es streckt einen einfach so richtig nieder.
Das Problem für andere Erreger ist aber natürlich auch, das Krankheitsbild ist immer noch nicht ganz verstanden. Also deshalb nützen solche Erkenntnisse womöglich gar nicht viel.
Ja, das stimmt, aber nur einerseits. Andererseits ist es nämlich so, dass die ME-CFS-Forschung mittlerweile schon ein paar Fäden in der Hand hat, an denen sie weiterziehen kann. Bevor ich mit Carmen Scheibenbogen gesprochen habe, dachte ich ehrlich gesagt ähnlich. Aber erstens hat sie mir sehr übersichtlich auf den Punkt erklärt, zu welchen drei Krankheitsmechanismen gerade Studien laufen, nämlich in der sogenannten Biomarkerforschung. Also um herauszufinden, kann man Faktoren identifizieren, die es wahrscheinlicher machen, dass man Long-Covid bekommt. Da wird zu Entzündungsprozessen geforscht. Erstens zu Durchblutungsstörungen, zweitens und zu sogenannten Autoantikörpern, das ist der dritte Bereich. Also zu Antikörpern, die sich fälschlicherweise nicht gegen einen Krankheitserreger richten, sondern gegen das eigene Immunsystem. Darüber haben wir auch in der Folge zu Impfkomplikationen schon kurz gesprochen. Und dann hat Carmen Scheibenbogen mir auch ein paar konkrete Beispiele für mögliche Medikamente genannt, die eigentlich hoffnungsvoll stimmen könnten. Bestimmte Nasensprays zum Beispiel werden erprobt. Und es gibt zum Beispiel ein Diabetes-Medikament, das Carmen Scheibenbogen zur Behandlung von schwerem Long-Covid für vielversprechend hält, weil es das Immunsystem bremst, also anti-entzündlich wirkt. Und das könnte vielleicht auch zur Vorbeugung geeignet sein, also für Menschen, die verschiedene Risikofaktoren haben und das dann, wenn es irgendwann zugelassen wäre, während der akuten Infektion schon nehmen können.
Stichwort Repurposing, also Neuverwendung von Medikamenten aus anderen Zusammenhängen. Erinnert ihr euch an Folge 6?
Ja, das wäre so ein Beispiel für Repurposing. Allerdings hat dieses Medikament eben noch keine Zulassung für Long-Covid. Man bekommt das also nicht einfach so als Betroffener, Betroffene vom Hausarzt. Man müsste jetzt erstmal große klinische Studien dazu machen.
Ja, und das ist ein altes Problem. Andererseits hat das Bundesgesundheitsministerium zuletzt ja 150 Millionen Euro Forschungsgelder ausdrücklich für Long-Covid bereitgestellt.
Das stimmt. Aber das ist für die Versorgungsforschung gedacht. Also dafür, dass die Diagnostik besser wird, dass Long-Covid-Patienten genug Anlaufstellen bekommen, damit sie nicht so weite Wege haben, dass es Netzwerke in den Kliniken und Arztpraxen gibt. Das ist wichtig, aber für Therapiestudien bräuchte man einen anderen Fördertopf. Und vor allem auch Pharmafirmen, die sich beteiligen. Und da sagt Carmen Scheibenbogen, die pharmazeutische Industrie ist nicht interessiert.
Es gibt allerdings ein Verfahren, das anerkanntermaßen einiges bringt, um den Erkrankten zu helfen.
Genau, die sogenannte Immunadsorption. Da werden die Autoantikörper, also diese fehlgeleiteten Antikörper, sozusagen aus dem Blut der Patienten rausgefischt. Und das ist auch etwas, das nicht nur für Long-Covid funktioniert, sondern auch für andere postinfektiöse Erkrankungen. Aber
jetzt muss es auch weitergehen und da ist so, dass die Immunadsorption kein heilendes Verfahren ist, weil die Zellen, die diese Antikörper produzieren, die bleiben im Körper. Und da gibt es aber Medikamente, die auch Autoantikörper produzierende B-Zellen gut angreifen und auch die Erkrankungen wirksam behandeln können. Die sind zugelassen, die werden für viele andere Erkrankungen auch eingesetzt, aber um die eben jetzt auch bei Long-Covid-ME-CFS einzusetzen, braucht es solche Therapiestudien und da tun wir uns sehr, sehr schwer, diese Therapiestudien durchzuführen.
Und allein bis Forschungsförderung durch das Ministerium genehmigt wird oder eben abgelehnt, vergeht gern mal ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr. Und das wird jetzt direkt nach der Wahl sicher auch nicht schneller werden.
Aber du hast es gesagt, in die Versorgungsforschung ist viel Geld geflossen. Und es gibt beim gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen seit einem halben Jahr eine Long-Covid-Richtlinie.
Genau, das hilft schon sehr, sagt Carmen Scheibenbogen. Und deshalb schätzt sie auch, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren vieles besser wird. Bei Kindern wird es vielleicht sogar ein bisschen schneller gehen, also bei Long-Covid-betroffenen Kindern. Eher innerhalb von einem halben Jahr, auch wenn das immer noch ein langer Zeithorizont ist. Da gibt es nämlich eine ganz frisch zugesagte Förderung.
Also bei Kindern, denke ich, wird es sich am schnellsten zum Guten wenden. Zum einen ist das Risiko für Long-Covid nicht so groß bei Kindern. Das heißt, es sind nicht so viele Betroffene. Und zum anderen gibt es da jetzt ein bundesweites Netzwerk, das auch vom BMG gefördert wird. Und da wird es einheitliche Versorgungsstrukturen dann in ganz Deutschland geben. Und da hoffe ich sehr, dass die Versorgung wenigstens für die Kinder und Jugendlichen bald gut sein wird.
Learning. Ein Phänomen wie Long-Covid ist vermutlich nichts, das sich auf diese eine Pandemie reduzieren lässt. Es gibt auch in normalen Zeiten eine gar nicht so kleine Zahl an ME-CFS-Betroffenen zum Beispiel. Und im Fall einer neuen Pandemie mit einem anderen Erreger ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir uns auch dann nicht nur mit der akuten Erkrankung auseinandersetzen müssen, sondern auch mit noch mehr sogenannten postakuten Infektionssyndromen. Einfach, weil es eben bei einer hohen Zahl an Infizierten auch eine entsprechend hohe Zahl von Spätfolgen gibt.
Oder geben kann zumindest. Mhm. Ich habe Carmen Scheibenbogen am Ende natürlich gefragt, was sie denn jetzt mitnimmt aus der Pandemie an Lehren. Also, was sie sich für ihren Forschungsbereich wünscht. Und ich finde trotz allem, sie klingt überraschenderweise eigentlich ziemlich hoffnungsvoll. Das hat mir schon auch ein bisschen Mut gemacht.
Dass wir endlich diese Langzeitverläufe behandeln können, dann würde das nämlich auch seinen Schrecken verlieren. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir auch ME-CFS gut behandeln können. Es ist keine Erkrankung, die irgendwas nachhaltig kaputt macht. Es ist wahrscheinlich eine funktionelle Störung. Möglicherweise sind es wirklich die Autoantikörper, zum Beispiel gegen Stressrezeptoren, die Erkrankung beeinflussen. Und wir sehen ja auch schon einzelne Patienten, die wir heilen können, teilweise durch Off-Label-Behandlungen oder auch im Rahmen unserer Studien mit der Immunadsorption haben wir ja gesehen, dass wir bei einem Teil der Patienten sehr schnell eine sehr gute Besserung erreichen. Und wenn wir das alles, sagen wir mal, umsetzen können in den nächsten Jahren, dann sind wir auch gut vorbereitet auf die nächste Pandemie, die hoffentlich noch lange nicht kommt.
Wir sind ja jetzt noch beim Thema medizinische Folgen einer Pandemie. Auch da hat aber eben nicht nur der Erreger selbst sozusagen Nebenwirkungen, sondern auch die Maßnahmen. Das sind dann die sogenannten Nachholeffekte.
Ja, das haben wir vor allem in den letzten beiden Jahren gesehen. Es geht um hohe Infektionszahlen mit anderen Erregern, die man auch damit erklären kann, dass Masken und Kontaktreduktionen eben auch andere Infektionskrankheiten unterdrückt haben.
Ja, und das ist erstmal gut und übrigens auch ein ganz gutes Indiz dafür, mitten aus dem Leben sozusagen, welche Wirkung Masken haben, selbst wenn nicht alle sie optimal tragen. Aber diese verdrängten anderen Infektionskrankheiten schlagen natürlich irgendwann zurück, pathetisch formuliert.
Das stimmt. Also von vorn. Im Winter 2020/21 zum Beispiel ist im Prinzip natürlich eine ganze Infektsaison ausgefallen. Das gilt für Influenza, aber auch für RSV. Das sogenannte respiratorische Syncytialvirus. Das ist vor allem für Säuglinge und alte Menschen gefährlich. Mittlerweile gibt es für ältere Leute eine Impfung dagegen, die auch von der STIKO empfohlen wird. Und für Babys in ihrem ersten Lebenswinter gibt es eine sogenannte Passivimpfung. Also die bekommen synthetisch hergestellte Antikörper verabreicht, die sie vorübergehend schützen.
Ja, alle anderen sind dem Virus in ihrem Leben in der Regel oft genug begegnet und sie haben darum auch ausreichend Immunschutz aufgebaut. Aber dieser Immunschutz wird löchrig, je älter Menschen werden.
Und an dieser Stelle beim Thema Nachholeffekte müssen wir vielleicht ganz kurz mal mit einem etwas irreführenden Bild aufräumen. Das kursierte ziemlich viel in den vergangenen Jahren. Da war oft die Rede von einer sogenannten Immunschuld nach der Pandemie. Auch das ist etwas pathetisches Wort. Das klingt ein bisschen so, als hätte das Immunsystem idealerweise jedes Jahr eine bestimmte Zahl an Infektionen zu absolvieren, um gut gerüstet zu sein. Und wenn das nicht so ist, dann muss es diese Schuld erst wieder begleichen, das also aufholen.
Ja, häufig hieß es ja auch, das Immunsystem ist untrainiert, also die alte Mär von der Abhärtung.
Genau, ist aber Quatsch. Da haben wir inhaltlich am Ende der Pandemie bei uns in der Redaktion mehrmals mit zu tun gehabt in der Berichterstattung.
Ja, und wenn man mit Infektiologen spricht, dann sagen die, nein, abhärten muss das Immunsystem bei einem gesunden Menschen sich nicht. Ganz im Gegenteil. Grundsätzlich ist es immer erstmal gut, auch Infektionen zu vermeiden. Aber natürlich gibt es trotzdem diese Nachholeffekte.
Genau. Der Gießener Virologe Friedemann Weber hat das damals auf Twitter ganz gut erklärt. Das Immunsystem ist kein Muskel, den man trainieren muss. Es funktioniert aber ein bisschen so wie die Polizei. Wenn es einen Verdächtigen lange nicht gesehen hat, als Phantombild zum Beispiel, in dem Fall also einen Erreger, dann erkennt es ihn später nicht mehr so gut. Und dann wird man eher krank, als wenn das Immunsystem einem Virus mehrmals im Jahr begegnet ist, es im besten Fall sogar sofort erkennt und schnell abwehren kann. Und manche Kinder begegnen einem Virus nach jahrelangem Maskentragen dann zum ersten Mal, wenn sie schon 4 Jahre alt sind. Das ist deutlich später als normalerweise, wo das vielleicht eher im Alter von 2 Jahren passiert, in den ersten Kita-Jahren. Das ist erstmal nur eine zeitliche Verschiebung, nicht unbedingt eine, die grundsätzlich immer besser oder schlechter wäre.
Aber wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung betrachtet, dann heißt das, jeder, der sich ansteckt, sobald er wieder mit mehr Leuten zusammenkommt und keine Masken mehr getragen werden, der verbreitet ein Virus natürlich dann eben auch selbst. Und im Fall von RSV zum Beispiel stecken sich dann mehr Leute gleichzeitig an und werden krank. Und das war eben auch in der zweiten Phase der Corona-Pandemie so, und zwar mit dem gerade eben schon erwähnten Erreger RSV.
Und dann hat es eine sehr, sehr starke Welle gegeben, 2021 und auch 2022, deutlich früher, als das eigentlich der Fall ist für RSV, nämlich schon im Herbst dann.
Jetzt habt ihr hier gerade nochmal Berit Lange gehört. Vielleicht erinnert ihr euch noch an sie. Das ist die Braunschweiger Infektionsepidemiologin, die schon in mehreren anderen Folgen vorkam. Ich habe sie ja auch besucht im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Das liegt übrigens ein bisschen außerhalb im Süden von Braunschweig. Das ist ganz interessant. Man läuft eine ganze Weile am Rand eines Ackers entlang. Irgendwie ist so im JWD, denkt man, und kann fast nicht glauben, dass da tatsächlich ein ganz wichtiges Forschungsinstitut untergebracht ist. Das ist irgendwie ein bisschen lustig. Aber man kommt tatsächlich irgendwann da an. Und dann habe ich ja auch sehr lange mit Berit Lange gesprochen. Warum wir das alles mit den Nachholeffekten hier erzählen? Weil es natürlich ein wichtiges Thema für die Vorbereitung auf Pandemien ist. Also, dass man sich klar macht, was auf das Gesundheitssystem zukommen kann, wenn die akute Gefahr weitgehend vorbei ist. Und weil wir euch auch von einem interessanten Forschungsthema berichten wollen, in das eben, jetzt komme ich wieder zurück zum Institut auf dem Acker, auch Berit Lange involviert ist. Sie gehört zu einem Netzwerk aus Modellierern, Monit heißt das, in dem die Forschenden auch versuchen, Lehren aus der Pandemie zu ziehen und weiter zu erforschen. Und eins der Projekte in diesem Netzwerk heißt RespiNow. Darin werden Szenarien entwickelt, wie sich bestimmte Atemwegserreger, also respiratorische Erreger, daher der Name, in der Bevölkerung verhalten, wenn sie eine Weile lang unterdrückt waren. Also wie dann die Ansteckungsdynamik ist. Denn dass es mehr Infizierte geben wird, das war der Epidemiologie schon vorher klar.
Und wir haben auch ab Frühling, Sommer 2021 aus der Infektionsepidemiologie heraus, also haben wir gesagt, ja, es wird diese Wellen geben. Bitte, wenn möglich, dann kann man jetzt schon mal Vorbereitungsmaßnahmen auch in den Kinderkliniken machen.
Ja, und damit meinen Sie natürlich solche Dinge wie Medikamentenbevorratung und Ähnliches. Denn für sehr kleine Kinder ist RSV eben gefährlich. Und wenn dann plötzlich viel mehr Kinder ins Krankenhaus und womöglich auch auf die Intensivstation müssen, dann kommen die Kliniken eben ganz schnell ans Limit.
Und da will das RespiNow-Projekt helfen, vorzusorgen. Auch weil Berit Lange und ihre Kolleginnen jetzt mehr Infektionsdaten in der Bevölkerung erheben und darum ein bisschen genauer das alles sagen können. Da haben wir in Folge 3 schon drüber gesprochen.
Was wir nicht hatten 2021 in Deutschland, in anderen Ländern gab es das, waren richtig gute Modelle und auch die Daten, die wir aus den Studien brauchten, um das auch genauer zu quantifizieren. Also wir konnten nur sagen, ja, es wird vermutlich eine deutlich größere Welle RSV geben, auch die Krankenhäuser deutlich mehr belasten, als ihr das gewohnt seid. Aber mehr konnten wir zu dem Zeitpunkt nicht machen, weil es diese Modelle nicht gab. Und genau das haben wir jetzt geschaffen. Wir haben Zum einen, dass wir in unserem epidemischen Panel erheben, wie findet eigentlich die Transmission auch in den Erwachsenengruppen von RSV statt und wie viel Reinfektionen, RSV ist was, mit dem man sich immer wieder reinfiziert, wie viele Reinfektionen haben wir in unterschiedlichen Altersgruppen? Und das sind ganz relevante Parameter, die man wirklich aktuell braucht und die dann eingehen können in Modellierungen. Und wir haben auch diese Modellierungen geschaffen. Und wir können jetzt mit diesen Modellierungen relativ gut vorhersagen auf Basis dieser Bevölkerungsdaten, was vermutlich in der nächsten Saison passieren wird.
Was die Forschung also aus der Pandemie gelernt hat: Man muss sich schon während der Notlage damit befassen, was für gesundheitliche Nebeneffekte es anschließend geben kann. Und idealerweise sollte man das dann auch versuchen, möglichst genau zu beziffern, denn dann kann man gesundheitspolitische Vorbereitungen treffen.
Ja, wobei man natürlich trotzdem hier die Fußnote machen muss, dass sich Kapazitäten in Kliniken natürlich nicht beliebig hochskalieren lassen, also einfach steigern lassen. Da hat Florian Hoffmann in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gerade erst eine ziemlich beeindruckende Zahl genannt. Er ist der Vorsitzende der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Mhm. Und Florian Hoffmann arbeitet in München am Dr. von Haunerschen Kinderspital und er meint, 40% der Intensivbetten für Kinder könnten gar nicht genutzt werden, weil das Personal fehlt. Mhm. Also letztendlich haben wir es wieder mit einem Grundproblem in der Gesundheitsversorgung zu tun.
So, jetzt muss man aber sagen, wir waren ja nicht nur körperlich vom Virus bedroht durch Infektionen, Krankheit oder Tod und durch die Folgen der Maßnahmen, sondern auch andere Bereiche des Lebens haben sich durch die Pandemie drastisch verändert. Und diese Veränderungen, wirtschaftlich, sozial, psychisch, haben ja auch nicht bei allen gleichermaßen zugeschlagen.
Ja, das stimmt. Viele von euch wissen ja sicher noch, dass die Pandemie besonders hart Selbstständige getroffen hat. Und eben nicht nur Unternehmen, sondern auch viele, die als sogenannte Kleinstunternehmer ihr Geld verdienen. Also zum Beispiel Künstlerinnen, Musikerinnen, Übersetzerinnen oder Schauspielerinnen.
Jetzt fiel schon auf, dass du hier nur die weibliche Form benutzt hast.
Ja, genau. Das war ganz bewusst. Nicht, weil es bei den Männern gar nicht so war. Aber die Befragungen des sozioökonomischen Panels, die haben einen ganz besonderen Befund ergeben, sagt die Sozialwissenschaftlerin Sabine Zinn.
Dies hat insbesondere Frauen betroffen. Das heißt, selbstständige Frauen sind in der Corona-Pandemie stärkeren finanziellen und psychischen Belastungen ausgesetzt gewesen.
Übrigens, kleine Fußnote, über andere non-binäre Geschlechter können wir hier nichts sagen. Der Befund konzentriert sich auf Männer und Frauen.
Mhm. Über 60% der selbstständigen Frauen hatten massive Einkommensverluste. Bei den Männern waren es dagegen nur 47%. Mhm. Denn, das ist ja ganz wichtig in dem Zusammenhang, überproportional viele Frauen arbeiten in ohnehin schon gering bezahlten Branchen. Also beispielsweise als Friseurin, Kosmetikerin oder eben in der Gastronomie.
Und da kommt ja auch noch eine Erkenntnis aus der Pandemie dazu, die viele vielleicht mitbekommen haben. Als die Schulkinder und die meisten Kindergartenkinder zu Hause waren und deshalb betreut werden mussten, da haben das vor allem Frauen gemacht. Also back to the 50s sozusagen. Da gibt es allerdings eine gute Nachricht vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Berlin, wo auch das sozioökonomische Panel angesiedelt ist. Der Gender Care Gap, so heißt der Fachbegriff, zwischen Männern und Frauen ist dadurch nicht noch größer geworden nach der Pandemie. Also die extreme Schieflage bei der Care-Arbeit in den Familien, da ist die Situation wieder wie vor der Corona-Zeit. Das heißt, keine langfristigen Effekte, zumindest nicht über das Maß hinaus, das ohnehin schon besteht, ohne das hier jetzt verniedlichen zu wollen.
Ja, trotzdem, eine Folge dieser Mehrbelastung bei den Frauen war auch, bei vielen hat sich die psychische Gesundheit negativ entwickelt. Mit depressiven Verstimmungen, mit Angst oder Einsamkeitsgefühlen.
Es geht nicht nur um medizinische Aspekte, es geht auch um soziale Aspekte und um mentale Aspekte. Und diese Sachen, die bleiben halt, wie wir das in Deutschland gemacht haben oder wie das umgesetzt worden ist in Deutschland, das bleibt ein bisschen außen vor.
Ja, und zu den Befunden, über die wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben, passt, dass auch die Einsamkeitserfahrung vieler Menschen durch die Pandemie nicht überall in der Gesellschaft eben gleichermaßen zugenommen hat. Knapp 40% haben während der beiden Lockdowns angegeben, dass sie sich einsam fühlen. Besonders betroffen waren dabei Jugendliche und junge Erwachsene, Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen und niedrigem Bildungsabschluss. Wie sehr sich die psychischen Belastungen heute wieder dem Vor-Pandemie-Niveau angepasst haben, dazu gibt es für die Gesamtgesellschaft noch keine aktuellen epidemiologischen Studien. Die stehen noch aus. Deshalb gibt es bis heute eben auch kein einheitliches Bild. Zumindest gilt das für die Erwachsenen.
Ja, und Fachleute sagen auch, man muss natürlich deutlich unterscheiden zwischen psychischer Belastung, die man auch nicht verharmlosen muss, trotzdem, und wirklicher Erkrankung.
Ja.
Die wenigsten Menschen entwickeln eine Depression nur wegen der Pandemie, wenn sie vorher komplett unbelastet waren, also eine klinische Depression. Aber die soziale Isolation kann natürlich vieles verstärken.
Ja, bei den Kindern und Jugendlichen ist die Datenlage ein bisschen anders, vielleicht tatsächlich sogar ausnahmsweise mal ein bisschen besser. Also wir haben belastbare Daten für Deutschland, und zwar durch die sogenannte COPPSI-Studie, das Kürzel steht für Corona und Psyche. Und diese Studie untersucht seit Mai 2020 die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Bundesweit sind rund 3000 Familien an dieser Längsschnittstudie beteiligt. Die werden regelmäßig befragt, und die letzte Befragungsrunde endete im Oktober 2024. Während der Pandemie kämpfte demnach rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Problemen, vor allem mit Angstsymptomen, erklärt die Studienleiterin Ulrike Ravens-Sieberer vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Sie ist die Forschungsdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, und ich habe sie im UKE getroffen.
Jetzt stabilisiert es sich eben auf einem Niveau, das deutlich höher ist als vor der Corona-Pandemie. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Und das ist sowohl für die Lebensqualität der Kinder so in vielen Bereichen, also die subjektive Gesundheit ist schlechter geworden. Die haben mehr Angstsymptome, mehr Depressionssymptome. Insgesamt ist die psychische Auffälligkeit mehr geworden.
Vor der Pandemie waren knapp 18% der Kinder und Jugendlichen psychisch belastet. Das zeigen eben auch die Vorläuferstudien am UKE. Während der Pandemie ging dieser Wert dann in die Höhe. Damals war im Durchschnitt jedes dritte Kind zwischen 7 und 17 Jahren deutlich belastet. Und jetzt haben sich offenbar viele Kinder und Jugendliche wieder erholt. Aber noch 23% von ihnen sind laut Studie in einer schlechten psychischen Verfassung.
Das heißt, das sind 5 Prozentpunkte mehr als vor der Pandemie. Das klingt nicht so viel. Dahinter stehen aber 400.000 Kinder, denen es nicht gut geht. Zu den psychischen Auffälligkeiten gehören Angststörungen, Depressionen und Einsamkeitsgefühle, hast du schon gesagt. Aber das trifft nicht pauschal auf alle Altersgruppen gleichermaßen zu. Mädchen ab 14 Jahren leiden häufiger unter Depressionen, während Jungs unter 10 Jahren eher zu überaktivem und aggressivem Verhalten neigen.
Ja, und die Daten von Ulrike Ravens-Sieberer zeigen, zwar haben sich viele Kinder und Jugendliche seit dem Ende der Pandemie psychisch wieder stabilisiert, aber dafür hat die Angst vor der Zukunft bei vielen offenbar enorm zugenommen. Also die vielen Krisen, die die Kinder und Jugendlichen zurzeit erleben, ob Ukraine-Krieg, wirtschaftliche Rezession oder die Klimakrise, die führten bei denjenigen, die ohnehin schon mit wenig Ressourcen von der Pandemie erschüttert worden waren, zu einer wirklich tiefgreifenden Zukunftsangst, sagt sie.
Das heißt, man sieht hier mal wieder, das ganze Ding ist eben nicht nur ein Corona-Thema.
Genau.
Übrigens gilt auch hier wieder, diese Ängste, von denen du eben gesprochen hast, sind sozial nicht gleich verteilt. Auch das zeigt ja die COPPSI-Studie sehr deutlich. Es gibt auch noch eine Studie, die sich mit der Situation von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie befasst hat. Die sogenannte JUCO-Studie, Jugend und Corona. Das waren 4 Befragungswellen ab April 2020. Da sollten also junge Menschen selbst berichten, wie es ihnen geht. Und einer derjenigen, die diese Studie gemacht haben, ist der Pädagoge Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. Ihn habe ich vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung zur Lage von Kindern und Jugendlichen in Braunschweig getroffen. Und er sagt, die wesentliche Botschaft kann man ganz gut zusammenfassen.
Wir haben ein ganz schlichtes Ergebnis gehabt. Die jungen Menschen haben angegeben, dass sie sich psychisch belastet fühlen, also Selbstangaben, sich selbst psychisch belastet fühlen. Das heißt nicht, dass sie psychisch krank sind, sondern sich belastet fühlen. Überproportional, die gleichzeitig angegeben haben, dass sie keine Orte haben, um mit anderen Jugendlichen abzuhängen. dass sie wenig Orte finden, die ihnen angeboten werden, um Freizeit zu verbringen mit anderen Menschen, und die wenig intensive Gesprächspartnerinnen in dieser Form hatten. Das ist so schlicht, wie wir uns das alle denken können.
Man muss sich also überlegen, was für Angebote man Kindern und Jugendlichen in einer Pandemie machen kann, wenn Kontaktbeschränkungen verordnet werden. Also es geht nicht nur um die Kinder, die wirklich schwer krank werden, sondern eben auch um die Kinder, die einfach belastet sind. Da sind wir wieder bei der Frage der Priorisierung. Also haben jüngere Menschen in so einer Situation vielleicht Vorrang vor, sagen wir mal, dem 40-jährigen Erwachsenen, der unbedingt seine Kumpel zum Biertrinken treffen will? Und vielleicht gibt es ja sogar zur kalten Jahreszeit trotzdem noch ein paar mehr Angebote beim Sport zum Beispiel, die man Kindern draußen machen kann, wo die Ansteckungsrisiken kleiner sind. Mhm. Die Veranstaltung, die ich eben erwähnt habe, bei der ich den Pädagogen Wolfgang Schröer getroffen habe, das war eine Podiumsdiskussion, die wir im Rahmen unseres Wissenschaftspodcasts Synapsen gemacht haben, im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Könnt ihr übrigens auch nachhören. Die Folge heißt Vergesst die Kinder nicht. Der Link ist in den Shownotes. Mit dabei bei dieser Veranstaltung war auch die Braunschweiger Psychologin Sarah Schäfer. Sie hat viel dazu geforscht, was Kinder resilient machen kann. Also resilient, widerstandsfähig in Krisensituationen. Und sie sagt auch, letztlich ist die Gesellschaft einer der wichtigsten Faktoren. Und da sind es ganz harte Fakten.
Ich bin Psychologin, ich bin ein Fan psychologischer Faktoren. Wenn wir aber in die Datenlage schauen, sehen wir, dass einer der größten Resilienzfaktoren, die wir haben, sozioökonomische Sicherheit ist quasi. Das Fehlen von finanziellen Sorgen. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, das mitzudenken und nicht zu kommunizieren. Wenn man ein bisschen optimistischer in die Welt schaut, dann wird einem nichts mehr etwas anhaben. Es ist immer ein Zusammenspiel von Faktoren, und solche harten Faktoren sind wahnsinnig wichtig, auch dafür, dass Kinder und Jugendliche gut mit Krisen umgehen können. Wenn ich das in einer Situation relativer Armut tue, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger gut gelingen, als wenn meine Eltern bessere oder mehr Ressourcen mitbringen. Und ich glaube, das muss man immer im Kontext sehen, auch wenn man diese psychologischen Faktoren anschaut.
Ein akutes Problem bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Schwierigkeiten in Deutschland ist, wer Probleme entwickelt, während einer Krise wie der Corona-Pandemie zum Beispiel, der bekommt eben oft nicht schnell genug Hilfe.
Ja.
Eigentlich müsste es genug Therapeuten geben in Deutschland. Aber weil die Zahl der Kassenzulassungen gedeckelt ist, ist die Versorgung extrem schlecht. Sarah Schäfer hat jedenfalls in der Diskussion zur Frage der Versorgungslage dazu sogar Forschungsdaten mitgebracht.
Also wir haben häufig Wartezeiten von etwa so 10 Wochen auf ein Erstgespräch überhaupt. Dann haben wir häufig auch nochmal Wartezeiten von einem ersten Gespräch mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, bis dann eine Behandlung beginnt. Laut Studienlage sprechen da jetzt eher so von 25 Wochen an der oberen Grenze. Wenn ich in die Ambulanz schaue, die ich wissenschaftlich leite, sind das ehrlich gesagt zu optimistische Zahlen. Wir haben längere Wartezeiten, insbesondere für Psychotherapien, die sich bei uns auf mehrere Jahre belaufen. Und ich weiß jetzt im Umkreis in der Stadt Braunschweig, dass das auch bei Niedergelassenen der Fall ist. Also wenn wir Therapiebedarf feststellen, dann bedeutet das auch immer, dass ich den Eltern und den Jugendlichen oder Kindern kommuniziere, dass ich denke, das wird mindestens ein Jahr dauern, wenn es gut läuft. Realistisch sind wahrscheinlich eher 2 Jahre. Auf unserer Warteliste sind es aktuell 3 Jahre quasi. Also sind wir schon in einem relativ unzumutbaren Bereich teilweise.
Ja, und das ist deshalb wichtig, weil es ja eben auch um langfristige Folgen geht. Also auch, wie es den Kindern dann später als Erwachsene geht.
Genau, denn man weiß aus Meta-Analysen, also aus so großen Überblicksarbeiten, dass die Hälfte aller psychischen Erkrankungen vor dem 18. Lebensjahr entstehen oder zumindest ihren Anfang nehmen. Das lässt sich aber womöglich noch verhindern oder zumindest abmildern, wenn man früher eingreift. Vielleicht nicht immer unbedingt mit Therapieplätzen, sondern sogar auch niedrigschwelliger.
Ich glaube, das ist eine große Chance, da jetzt differenzierter hinzuschauen, zu schauen, was kann man machen und dabei nicht in so eine dauerhafte Empörung zu verfallen, dass jetzt die Situation ganz dramatisch ist. Ich glaube, die Situation erfordert Handlung, aber sie ermöglicht auch quasi neue innovative Ansätze zu entwickeln, da zu unterstützen und Jugendlichen dabei zu helfen, wenn es schwierig ist, vielleicht trotzdem keine psychische Erkrankung zu entwickeln.
In Wolfsburg zum Beispiel gibt es Projekte, da geht der sozialpsychologische Dienst des Gesundheitsamts in Schulen rein, auch um die Hemmschwelle ein bisschen abzubauen. Also, dass man sich auch Hilfe suchen kann, wenn man psychische Probleme hat. Und in einem anderen Projekt werden Paten vermittelt für Kinder aus prekären Verhältnissen. Das sind vielleicht ganz gute Beispiele. Das Learning liegt auf der Hand. Wenn man einen pandemischen Erreger mit kontaktbeschränkenden Maßnahmen eindämmen will, dann muss man die Folgen im Blick haben und Präventionsangebote machen. Ganz besonders für Kinder und Jugendliche, denn sie sind in der Minderheit. Ganz konkret, gerade mal ein Siebtel der Menschen in Deutschland sind laut Statistik jünger als 14 Jahre. Meine Begegnung mit dem Pädagogen Wolfgang Schröer war da leider aber ziemlich ernüchternd. Wolfgang Schröer ist ein engagierter Mensch. Er ist auch Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, ein Gremium, das eigentlich die Bundesregierung beraten soll. Aber egal, ob während unserer Veranstaltung auf dem Podium oder davor und danach in unseren Gesprächen, er hat sehr deutliche Worte gefunden und leider sehr pessimistische. Er sagt, wir finden gar kein Gehör. Im Zweifel kommen die Politiker gar nicht erst zu Gesprächen über Themen, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind.
Ja, ich sehe nicht mal mehr die Krokodilstränen. Die sind auf einem heißen Stein vertrocknet wie nichts. Wir finden sie ja nicht mehr, die Themen in der Landschaft derzeit. Und das bereitet uns große Sorgen, sodass wir intensiv diskutieren, ob es in der Politik so etwas wie einen Minderheitenschutz für junge Menschen braucht in unserer Gesellschaft. Es braucht einen Machtausgleich in dieser Gesellschaft, um Kinder- und jugendpolitische Themen auf die Agenda setzen zu können.
Wir sollten uns zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge vielleicht nochmal der Gruppe von Menschen zuwenden, die in der Pandemie ja eine Weile lang als Helden gefeiert wurden, dann aber ziemlich schnell doch auch allein da standen, nämlich denen, die in der Pflege arbeiten. Viele standen im Frühjahr 2020 auf den Balkonen und haben allabendlich für sie geklatscht, aber die strukturellen Defizite in der Pflege, die mussten sie dann doch auch alleine ausbaden. Und gefragt, wie es ihnen geht, wurden sie eigentlich eher wenig.
Ja, allerdings. Ich habe darüber auch mit Lorene Busetto gesprochen. Sie arbeitet am Institut für Virologie in Frankfurt im Team von Sandra Ciesek, ist aber selbst keine Virologin, sondern macht Versorgungsforschung. Und sie hat gemeinsam mit Kolleginnen eine qualitative Studie zur Pandemiezeit in Pflegeheimen gemacht. Das heißt, eine Befragung von Pflegekräften. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, aber ein bisschen was konnte sie mir daraus schon erzählen. Und das zeigt ganz gut, wie irre hoch der Druck in den Heimen damals war. Das ist vielleicht bei vielen schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vor allem, als sich die Pflegerinnen dann selbst reihenweise ansteckten.
Das wurde quasi als das Fallen von Dominosteinen beschrieben, dass einer nach dem anderen nach Hause geschickt werden musste, weil sie wirklich krank waren oder weil sie noch positiv waren und nicht zurückkommen durften. Heißt diese Mitarbeiterausfälle. Und wenn man auf so einem Isolationsbereich gearbeitet hat, da wollte man natürlich auch nicht viele Mitarbeiter einsetzen. Heißt, man hat viel mehr als gewohnt alleine gearbeitet und diese ganze Verantwortung für die kranken PatientInnen oder BewohnerInnen, aber auch für dieses richtige Umsetzen dieser komplizierten Hygienemaßnahmen selbst tragen müssen. Dann kam da noch die Angst hinzu. Kann ich mich selbst anstecken? Werde ich selbst krank? Stecke ich meine Familie an? Bin ich vielleicht dafür verantwortlich, die BewohnerInnen anzustecken? Und dann findet hier ein Ausbruch statt. Und dieses Unbekannte, dass man auch nie wirklich sicher war am Anfang, mache ich es wirklich richtig?
Ja, wichtig zu erwähnen, der Vollständigkeit halber, bei dieser Befragung wurden aber keine repräsentativen Daten erhoben.
Genau, das war eine sogenannte qualitative Studie, also ich habe es schon gesagt, eine Befragung in drei hessischen Pflegeheimen von rund 40 Mitarbeiterinnen, wie sie sich an die Pandemie erinnern und wie die Situation damals war. Da kommen natürlich keine vollkommen überraschenden Erkenntnisse raus und das ist jetzt vielleicht auch keine Raketenwissenschaft, wie Lorene Busetto es selbst ausdrückt, wenn es darum geht zu fragen, was gefehlt hat. Personal natürlich. Und trotzdem ist die Befragung ganz interessant, finde ich, weil sie ein bisschen reinzoomt in die Situation der Pflegenden und vielleicht auch ein paar Hinweise darauf gibt, was man beim nächsten Mal besser machen könnte. Sie passt übrigens ins Gesamtbild der Forschung. Es gibt ja noch andere Studien dazu, auch international. Das dominierende Gefühl zu Anfang der Pandemie in den Heimen, sagt Lorene Busetto, beschreiben die Befragten so.
Keiner wusste Bescheid. Man konnte sich eigentlich auch an niemanden wenden, weil niemand die Antworten hatte in dieser absoluten Anfangsphase. Es gab ein Pflegeheim, das sehr früh einen Ausbruch hatte in der Pandemie und dann sind auch viele BewohnerInnen gestorben. Und ja, diese Machtlosigkeit oder Hilflosigkeit auch und dieses, das kennen wir gar nicht. Es gibt jetzt nicht ein Handbuch, das man rausholen kann. Es gibt keine Nummer, die man wählen kann, dass das sehr in Erinnerung geblieben ist. Es gab definitiv auch dieses, wir wurden alleine gelassen. Im Gesundheitsamt ist niemand mehr ans Telefon gegangen und die Verordnungen, die konnten wir nicht verstehen. Die kamen um 4 Uhr nachmittags am Freitag und wir wussten nicht genau, wie die umgesetzt werden sollten. Das wurde berichtet. Es gab tatsächlich auch viel Verständnis für auch die Politik zum Beispiel, die es ja auch nicht wussten. Also zum Beispiel in der Haut hätte ich auch nicht gerne gesteckt.
Lorena Bosetto sagt auch, die Antworten waren nicht völlig einheitlich. Also nicht nur große Kritik und Anklage an die Politik sozusagen. Haben wir eben schon gehört tatsächlich, dass es auch andersrum war. Sie sagt, so wie sie es wahrgenommen hat, steht rückblickend betrachtet ein großes Gefühl des Zusammenhalts der Mitarbeiterinnen untereinander im Vordergrund. Für manche war die Situation in der Pandemie aber auch der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, was die Bedingungen in der Pflege angeht. Das haben ja viele mitbekommen. Es gab gar nicht so wenige im Gesundheitssystem, die daraufhin nach der Pandemie gekündigt haben oder noch während der Pandemie. Die Forschung spricht übrigens auch von moralischen Verletzungen, wenn man seine eigenen Ansprüche und ethischen Standards gegenüber den Pflegebedürftigen und PatientInnen nicht mehr halten kann. Auch das ist ein Forschungsthema, das wir in unserem Wissenschaftspodcast schon mal behandelt haben. Wir können hier sehr viel Eigenwerbung machen heute. Es freut uns.
Sehr gut.
Den Link stellen wir euch auch in die Shownotes.
Ja, und dann kam die Impfpflicht in den Pflegeeinrichtungen dazu. Das hat viele wirklich extrem getriggert. Und man konnte immer wieder lesen, dass sich längst nicht alle Pflegekräfte impfen lassen wollten.
Ja, und da also zur Impfpflicht gibt es einen interessanten Befund in der Befragung von Lorena Bosetto.
Also die wurde sowohl von Personen kritisiert, die sich nicht impfen lassen wollten, aber auch von vielen, die pro Impfung waren. Und dass diese Impfpflicht auch nochmal dazu kam. Jetzt haben wir unser Leben riskiert, wir haben uns den Hintern aufgerissen, wir haben alles gemacht und jetzt müssen wir auch noch das machen. Und das wurde als ja, sehr negativ empfunden.
Also es geht nicht nur um strukturelle Defizite in der Pflege, sondern eben doch auch viel um Anerkennung, ums Zuhören. Mhm. Und die Pflegekräfte haben jetzt ja auch eine gewisse Kompetenz aufgebaut, also für weitere Krisen.
Genau. Und das ist auch ein Fazit, das manche Beschäftigte in der Befragung gezogen haben, also dass dieses Zuhören gefehlt hat. Auch wenn sie vielleicht selbst nicht ganz sicher waren, was genau sie damals eigentlich schon hätten sagen können.
Ja, es gab vereinzelt Sachen, die angeregt wurden, zum Beispiel auch, warum war hier kein Politiker, keine Politikerin und hat sich das angesehen? Warum hat uns keiner gefragt? Warum wurden wir nicht besser einbezogen? Aber es war jetzt nicht, dass sich so klar herauskristallisiert hat, das hätte passieren müssen, weil es ja eine Situation war, in der es vielleicht auch gar nicht diese klaren Antworten gegeben hätte.
Aber ich finde, ein Versuch wäre es vielleicht wert gewesen, schon damals.
Also es ist durchaus wichtig als Learning für eine weitere Pandemie, dass man jetzt diejenigen befragt, die in den systemrelevanten Berufen während der Corona-Zeit Erfahrung gesammelt haben.
Mhm. Lorena Bosetto sagt das auch so ein bisschen als Quintessenz. Nicht nur während der Pandemie muss man denen zuhören, die sozusagen an vorderster Front stehen, sich mit ihnen austauschen und sie nicht nur allein machen lassen. Auch jetzt wäre es vielleicht wichtig zu fragen, was habt ihr gelernt? Was können wir sozusagen mal notieren für den nächsten Krisenfall? Das sind ja nicht nur Menschen, die die Notlage ausbaden mussten, sondern eben auch Menschen, du hast es gesagt, mit besonderer Expertise. Und die kann man vielleicht ja auch nutzen, um sogar die Situation für die Bewohnerinnen in Pflegeheimen beim nächsten Mal ein bisschen weniger belastend zu machen. Denn das ist tatsächlich ja noch eine ganz große Frage, auf die es immer noch keine richtige Antwort gibt.
Mhm. Dieses letzte Learning betrifft also im weitesten Sinne die Kommunikation. Danke für diese wunderbare und natürlich auch völlig zufällige Überleitung. Denn darum soll es in der nächsten Folge unseres Podcasts gehen. Was haben wir gelernt? Wie können wir beim nächsten Mal besser kommunizieren? Medien, Politik und Wissenschaft. Auch dazu gibt es Erkenntnisse und Erfahrungswerte. Folge 9 findet ihr ab 11. März 2025 in der ARD Audiothek.
5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unseren GesprächspartnerInnen Hajo Zeb, Nico Dragano, Sabine Zinn, Eva Wild, Carmen Scheibenbogen, Berit Lange, Ulrike Ravens-Sieberer, Sarah Schäfer, Wolfgang Schröer und Lorene Bosetto. Alle Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Und einen Podcast-Tipp für die Audiothek gibt es jetzt hier.
Hi, ich bin Linda Zavakis und hier gibt es jetzt ab sofort mindestens einmal die Woche den Berlin Code, den Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Immer freitags und zusätzlich dann, wenn etwas Besonderes oder Wichtiges passiert. Ich möchte in diesem Podcast die Bundespolitik für euch dekodieren, das heißt entschlüsseln. Und das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Denn die sind ja immer mittendrin, wenn was passiert. Also im Bundestag, im Kanzleramt und dazwischen im Berliner Regierungsviertel. Und im Podcast nehmen wir uns dann die Zeit, um gewisse Dinge zu analysieren, auch mal auf Hintergründe länger zu schauen und Zwischentöne, für die sonst vielleicht oft nicht so viel Platz ist. Ihr bekommt dann alles, was ihr über Wahlkampf, die Zeit danach und den Berliner Politikalltag wissen müsst. Und ihr könnt uns natürlich auch Fragen stellen. Berlin Code gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst auch Podcasts bekommt. Also abonniert am besten gleich oder folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und wann immer und wo immer es geht, lasst uns eine Bewertung da und erzählt anderen von diesem Podcast. Ich freue mich auf euch.